Anlass zur Sünde, da gibt es im Griechischen ein Wort, Skandalon, daraus kennen wir das deutsche Wort Skandal. Das ist manchmal so in der Christenheit etwas missbraucht worden. Anstoß nehmen an etwas. Ich nehme Anstoß daran, dass du so ein großes T-Shirt hast, hier, nur bis hier, ja. Ich nehme Anstoß daran, dass deine Uhr so breit und dick ist. Ich nehme Anstoß daran, dass du mich gerade ein bisschen grimmig anguckst. Das ist das, was heutzutage so in unserem Sprachgebrauch drin ist. Ist es das, was der Herr Jesus ja meint? Der andere macht etwas, was mir nicht gefällt. Der andere tut etwas, was mich irgendwie ärgert, mich aufregt. Ich überspitze es. Bin ich der Maßstab für rechtes Verhalten? Wenn du mir Anlass gibst, mich zu ärgern, muss ich ja der Maßstab sein. Mein Ärgern ist der Maßstab darüber, dafür, dass der andere vielleicht lieber so Mühlenrettung gehängt bekäme, anstatt in die Hände Gottes zu fallen? Nein, das ist nicht gemeint. Niemand von uns ist der Maßstab. Sondern Anstoß zur Sünde ist hier der Punkt, um den es geht. Und deine Uhr, um das jetzt mal alles wieder zu retten, deine Uhr für Flüchtlinge und Flüchtlinge zur Sünde, dein T-Shirt auch nicht, Paul, und du darfst gucken, wie du gucken möchtest, ich werde dadurch nicht sündigen. Und wenn mich dein Gesicht irgendwie zu Wutausbrüchen auch verführen würde, dann habe ich ein Problem. Warum reagiere ich wütend auf sein Gesicht? Ist doch sein Gesicht, was meinst. Also bitte hier aufpassen, das gibt es manchmal. Wir müssen einander so lieb haben, dass keiner irgendwie Anstoß am anderen nimmt. Das könnt ihr gar nicht behaupten, aber das steht nicht hier. Sondern wir müssen einander ertragen. Ertragt einander, steht in der Bibel. Das heißt, ob er eine dicke Uhr trägt oder nicht, was wirklich kein Problem darstellt, ja. Das ist kein Punkt, über den wir uns unterhalten. Im schlimmsten Fall müsste ich das einfach mal tragen. Hier reden wir von Sünde. Peter, ein
bisschen. Also ich sehe das zumindest, ist mir die Frage aufgekommen, wenn es darum geht, dann Vers 4, wenn man sich selbst erniedrigt wird, wie das Kind, also es geht ja auch Demut, was auf der einen Seite gerade ist, dann zumindest sehe ich da immer, dass durch mein Leben mit Gott, ne, kann ich Menschen zu Gott oder von Gott wegführen. Das ist halt, für mich als Gott ist noch ein Punkt, wo ich sage, wir haben eine Riesenverantwortung, als Christen so zu leben, dass andere Menschen nicht irgendwie davor wegkommen von Gott, sag ich mal so, oder zur Sünde. Ja, Sünde ist die Frage, was Sünde bedeutet. Aber wenn ich auf meinem Erfahrungsschatz reden kann, ist es schon so, dass manchen Leuten, auch Nicht-Christen oder Christen, die Anschluss nehmen an Leute, die schon jahrelang Christen sind und sagen, so wie das Christsein sein sollte, will ich kein Christ werden, so ungefähr. Ich denke, das ist auch ein Stück weit Verantwortungsbewusstsein für eine Vorbildfunktion zu jüngeren Christen. Zumindest sehe ich das auch so ein bisschen. Weil es geht ja auch um Demut. Der Größte sein, der Kleinste sein, wie auch immer. Das war am Anfang das Thema und jetzt steht immer, wer einen von den Kleinen, die an mich glauben, Anschluss zur Sünde gibt, für den wäre es besser. Also für mich ist auf jeden Fall ein Kodex des Verhaltens hier mitgemacht, auch ein Stück weit gemeint. Dass wir in der Verantwortung stehen, so ein Leben zu führen, dass wir jüngere Christen anziehen zu Jesus, so leben, dass sie anziehen zu Jesus leben, als dass sie wegkommen von Jesus. Denke ich so. Das ist eine Riesenverantwortung von jeder Person, der Christ geworden ist, dieses Demutsfrage zu klären und auch so zu leben. Weil ich einfach in vielen Bereichen, ich habe in der Gefängnis gearbeitet, da sind Leute, die sind ein bisschen kritischer, und sehen in vielen Menschen, es geht nicht um Uhr, sonst was, auch um Uhr und sonst was, aber es geht auch um Vorbildfunktion. Wenn ich in einem Menschen nicht etwas Überragendes mehr sehe als in der Welt, dann sage ich mir, da habe ich keinen Bock auf das Christen, was sie mir vorlegt. Und das ist, denke ich mal, auch ein Stück weit Anstoß zur Sünde zu sein. Das ist, das Mir bringt das Christen? Wozu soll ich Christ werden, wenn die so alle gleich sind in meinem Leben? Also haben wir eine Riesenverantwortung, als Christen so zu leben, dass ein Christsein etwas Erstrebenswertes ist, als dass es etwas Abstoßendes ist. Das ist, glaube ich, hier zumindest, wenn man eine Frage geht, in den Raum stellen.
Ich verstehe deinen Punkt, aber ich kenne den Punkt nicht. Nicht, dass ich sage, benehmt euch, wie ihr wollt, ob die Christ, ob die Ungläubigen das Christsein attraktiv finden, ist egal, das meine ich nicht. Aber ich denke, dass es A nicht in diesem Text steht und B, glaube ich, dass ein Mensch sich nicht bekehrt, weil er in einem anderen Christen etwas Erstrebenswertes sieht. Ein Mensch bekehrt sich, wenn der Heilige Geist ihn von seiner Sünde überführt und er merkt, ich bin vor dem Heiligen ein Sünder und ich unterstehe dem gegen Gericht Gottes. Das ist das, was ihn bekehrt. Wenn er sich nur bekehrt, möchte er so toll sein wie du oder so toll sein wie du, dann ist er ja auf einen Menschen hinausgerichtet. Ich rette deine Argumentation, indem ich sage, wenn er aber in einem von euch beiden den Herrn Jesus sieht, oder wenn er im Umgang unter euch sieht, dass Christus in eurem, verzeiht, verkorksten Leben etwas Herrliches bewirken kann, und vielleicht ist das, was du meinst, dann sage ich, okay, dann können wir weiterreden. Hier geht es aber jetzt nicht um Evangelisation in Matthäus 18. Das ist eine Rede an die Jünger. Und er sagt, wenn ein Jünger einem anderen Kindlein, Vers 6, einen Kleinen, die an dich glauben, du hast plötzlich einen Ungläubigen an die Position gesetzt. Das steht aber nicht da. Hier geht es um das innergläubige Verhältnis.
Okay, das habe ich noch ein bisschen erweitert. Aber ich denke auch da an Ungläubige, die gerade Christen geworden sind.
Haben wir verstanden.
Zum Beispiel, ne?
Haben wir verstanden, aber ist jetzt nicht der Text. Deswegen würde ich gerne versuchen, ein bisschen an den Text hier anzupacken.
Ja, das ist meine Meinung. Ich bin mir sicher, dass es so ist.
Okay. Der Punkt, erstens, es geht hier um Gläubige, Kleine, die an mich glauben. Anlass zur Sünde geben. Für wen wäre es besser, das haben Mühlein und so weiter. Das haben wir gelesen. Offensichtlich geht es hier nicht um Kinder, sondern um Gläubige, die in irgendeiner Form von Gott als Klein angesehen werden. Und da haben wir ja gestern angefangen, darüber nachzudenken. Jetzt die Frage an uns. Passiert das bei uns in der Gemeinde? Geben wir innerhalb der Gemeinde Menschen Anstoß zur Sünde? Wenn eure Schwestern alle nackig vorne auf der Kanzel oder vorne auf diesem Bereich rumlaufen würden, würden alle sagen, ja, das könnte ein Anstoß zur Sünde sein. Aber das passiert für euch. Hoffentlich, aber mit Sicherheit nicht. Wo kommt es denn vor, dass wir in der Gemeinde einander Anstoß zur Sünde geben? Wo führt X, also jetzt müsst ihr keinen Namen nennen, ja, aber grundsätzlich, was könnten denn Möglichkeiten sein, wie wir einander zur Sünde führen? Peter, du hast gestern schon ganz viel reden dürfen, ich würde gerne alle anderen zu Wort kommen lassen. Also, hier überlegt, während ich schon mal das Tierblatt umblättere. Braucht ihr die Olivenpresse noch? Ja.
Anschluss zur Sünde, ist das nicht ein relativer Begriff, der auch von meinem persönlichen geistigen Zustand abhängt? Also die Frage, ob ich mich von jemandem zur Sünde anstoßen lasse, hat ja damit zu tun, wie stabil stehe ich selber im Glauben. Bei manchen, also man hört ja von anderen Gemeinden, ist das schon eine Frage, zieht einen von Hosen oder nicht? Das wird mich persönlich nicht zur Sünde verführen, die Uhr auch nicht. Aber die Frage ist, wo fängt es an? Und ich würde mal sagen, so fest könnte ich es persönlich nicht definieren, sondern ist abhängig von meinem persönlichen geistigen Leben.
Okay, dann oute dich mal. Was wäre denn für dich Anstoß, dass wir nicht anstellen sollen?
Position.
Wie bitte?
Position in der Gemeinde.
Eine Position in der Gemeinde ist Anstoß, dass wir nicht anstellen. Das ist ein bisschen mehr erklären, das habe ich noch nicht verstanden.
Ja, zum Beispiel ein Mensch, der bietet, uns Posten zu verkaufen.
Tiefensynthie. Wer weiß und warum, was hat. Und dann ist der Stolz auf die andere und entwickelt sich ein Pass. Und dadurch ist das das Ludwig-Pass.
Mach mal das Spiel mit uns. Wer von uns hat eine hohe Position? Also ich habe eine hohe Position.
Zum Beispiel bin zuständig für Außenbereich.
Ja.
Kommt ein Mensch und sagt so und so, du hast das und das falsch nicht gemacht. Falsch gemacht. Ne? Oder du hast deinen Dienst verlassen. Dann musst du jemanden, entweder du gehst jetzt raus aus dem Haus, machst den Job, oder jemand kommt andere, oder du machst das vernünftig. Ja? Also, und dann denkst du, okay, und dann entweder bläst du dich auf. Ja?
Ich sage dir, du hast deinen Job nicht richtig, ja, und du bläst dich auf.
Entweder du bläst dich auf,
ja,
und dann entwickelt sich teilweise eine Trennung zwischen den Brüdern oder Hass. Ne?
Also Kritik. Ja, wäre so ein Punkt. Jemand kritisiert dich oder irgendeinen anderen, ja, und der spult sich jetzt auf und meint, zeigen zu müssen, dass er ganz toll ist.
Zum Beispiel.
Sollen wir dran schreiben? Ich würde noch eine Kritik äußern wollen, das mache ich aber nachher. Lass uns erst mal einen Punkt sammeln. Was könnte noch Anstoß zur Sünde sein? Und wenn ihr im Vers weiterguckt, merkt ihr ein anderes Wort. Wenn ihr mit dem Wort Anstoß zur Sünde noch ein bisschen kämpft, Verführung. Wo können wir in der Gemeinde uns gegenseitig zur Sünde verführen?
Wenn ich in Italien im Urlaub bin und meine Geschwister und jemand aus der Gemeinde mir zum Abendessen einlade zu einer Pizza und ich weiß, er hat in der Vergangenheit Probleme mit Alkohol gehabt und ich stelle, indem ich es weiß, eine Pulle Wein einsagen, komm, lass uns dazu. Es ist kein Problem, es gibt jetzt Christen, wir dürfen alles und so. Aber ich weiß, er könnte rückfällig werden und so, und ich ignoriere das und so. Damit versuche ich ihn, stelle ich ihn in eine Falle praktisch auf.
Die ganze Scheiße tiefer gewesen. Die könnte dann noch kommen. Das ist abhängig.
Mal das so zu formulieren, eigene Freiheit auf belastete Personen ausweiten. Das versteht man nur, wenn man hier gewesen ist. Im Nachhinein versteht das gar kein Mensch. Ein biblisches Beispiel, wo man auch das in Ruhe nochmal nachlesen kann. In 1. Korinther Kapitel 8 kommt das vor. Also Kapitel 8 bis 10 sind grundsätzlich Titel, Kapitel der Freiheit. Da geht es immer darum, dass irgendjemand meint, er hat eine Freiheit. Und das ist die Frage, übt er sie aus oder übt er sie nicht aus? Übt Paulus das Recht aus, Geld zu verdienen durch seine Arbeit oder übt das nicht aus? Und in Kapitel 8 geht es ganz besonders um das Essen von Götzenopferfleisch, wo er wunderbar argumentiert, dass eigentlich Götzenopferfleisch dann existieren kann. Seine Argumentation, es gibt keine Götzen, es gibt nur einen Gott. Jeder behauptet, er wäre Gott, ist ein Nichts. Und wenn ich am Nichts etwas opfere, habe ich nichts am Ende, ist eigentlich gar kein Problem. So geht er sehr streng, logisch, analytisch ran. Aber was ist, wenn jemand anderes aus dieser Welt kommt, aus dem Götzendienst herauskommt? Wenn jemand, Korinth ist ja nun eine götzendienerische Stadt gewesen, wenn da jemand dauernd Götzendienst früher betrieben hat und von diesem Götzendienst sich bekehrt hat. Und dann in Vers 9 kommt genau das, was hier vorne dran steht. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit, nämlich Götzenopferfleisch essen zu dürfen, den Schwachen zum Anstoß werden. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und Vers 12, wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Also ein sehr starker Punkt, wo man schon wieder, und das werde ich jetzt auch machen, Unterpunkte hinterpacken könnte. Grundsätzlich, wir sind irrefrei in Christus. Wir dürfen ganz viele Sachen. Aber wir müssen bei dem, wo wir den anderen mit hineinnehmen, immer überlegen, wo kommt derjenige her? Hat er vorher Götzendienst gemacht? Dann werde ich kein Götzenopferfleisch auf den Tisch machen. Paulus formuliert, dann werde ich lieber nie Fleisch essen, weil ich meinem Bruder auf keinen Fall ein Anstoß sein möchte. Merke, wir sind Ton, wie auch aus Matthäus 18 eigentlich durchkommt. Ja? Ich will meinem Bruder keinen Anstoß dazu geben, dass er in Sünde fällt. Ist Götzenopferfleisch essen Sünde? Na, eigentlich nicht, sagt er in Kapitel 8. Aber für den, der damit etwas Theologisches, etwas Göttliches verbindet, für den ist es dann Sinn. Und deswegen war dein Beitrag vorhin genau richtig. Ja, du hast ja gesagt, naja, das ist ein bisschen relativ, was Sünde ist. Das ist theologisch eine gefährliche Aussage, weil vor Gott ist alles natürlich nicht relativ. Aber du hast genau den richtigen Punkt gebracht. Manche Leute sind in bestimmten Gebieten gefährlicher. Und das war das Beispiel Pizza essen. Was ist Pizza jetzt Sünde? Aber du hast dann noch nachgeschoben die Weinflasche. Ja, beim Alkohol, da sollte nie Wein in der Nähe sein. Und da würde ich auch nicht mal groß drüber reden, dass ich Wein trinke. Obwohl ich es darf. Also Wein trinken. Da könnte jemand ein paar Schlagwörter hinschreiben. Alkohol. Haben wir noch ein paar Beispiele?
Ego.
Wie bitte?
Ego.
Komm mal.
Ego.
Ego. Das Ego. Also die Frage kommt mir noch nicht klar. Mein Ego ist dir Anstoß zur Sünde.
Ja, zum Beispiel, wenn ich was, nur ich was will, ne, durchsetze. Zum Beispiel unsere Gemeinde will das nicht und die setzen trotzdem durch. Ja, und dann bin ich Anstoß für die anderen.
Gut. Würde ich auf einen eigenen Punkt packen, das ist jetzt nicht die Freiheit. Ich bin jetzt noch bei diesem Punkt mit den Freiheiten, wo ich etwas tun kann und andere nicht rein. Wir packen, merke das bitte, wir packen es dann hier unten hin. Was sind so Punkte, wo man sich eigentlich, also ihr müsst euch jetzt natürlich outen, ja, wenn ihr sagt, Alkohol trinken ist okay, dann outet ihr euch, dass ihr denkt, Alkohol trinken ist okay. Und andere sagen, oh,
was ist zum Beispiel, wenn ich etwas weiß, dass es Sünde ist, aber trotzdem bewusst tue und noch mit Leuten an die Hand nehme, die das vielleicht nicht so genau wissen, aber ich sage, es ist okay. Dann verführe ich die ja direkt.
Das ist eine härteres Kaliber als das, weil hier habe ich ja faktisch die Freiheit. In deinem Beispiel habe ich die Freiheit eigentlich nicht. Ich versuche bloß den Club der Sünder größer zu machen. Aber können wir gerne als weiteren Punkt aufschreiben. Vielleicht finden wir noch Ideen, was sind Freiheiten, die wir uns erlauben können, wo aber eine Gefahr steht, dass wir andere vielleicht mit reinnehmen, die an der Stelle fallen.
Ich habe manchmal die erste sogar aufs Fernsehen über.
Aha.
Angeben mit Reichtum sozusagen, dickes Auto, schönes Haus.
Das war keine Freiheit.
Wieso? Gibt es ja Menschen, die ihren Kredit eingehen. Wir haben Sucht. Ne? Die sich verschulden.
Aber also, ich fand die spontane Antwort spannend. Das ist ja keine Freiheit. Darf man Besitz haben als Christ?
Ja.
Genau, das ist eine Freiheit. So, und jetzt noch die Frage, wie könnte das einem anderen zum Anstoß sein?
Nein, vielleicht.
Das Proxy meinst
du? Ja, das ist
ja. Man kann den anderen zu Neid verführen dann. Ja, dadurch. Ja.
Darf ich protzen? Nein. Also ich merke schon, ihr macht lieber eigene neue Punkte, dann packen wir die auch hin. So, ich schreibe jetzt mal kurz die Punkte an, die ihr helft. Du hattest einen, da kam einer, protzen schreibe ich jetzt mal rein. Protzen mit Besitz. Allgemein Angeberei. Es muss ja kein Geld sein, was ich habe, sondern vielleicht irgendwie, ich bin besonders schön oder ich kann irgendwas besonders toll, ich habe einen tollen Job, ich bin Geschäftsführer einer 300-Mann-Firma oder irgendwas in dieser Art. Dein Punkt war Ego. Ego war ja, den eigenen Kopf durchziehen oder irgendwas in dieser Art. Selbst andere zur Sünde verführen, weiß ich noch nicht, aber müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ein Punkt fehlt noch. Und wo ich sage, das gehört weiter unten hin.
Wenn ich selber eine Sünde mache, also ich weiß, dass es falsch ist.
Die Geschichte. Mhm.
Genau, aber wenn ich anderen sage, das ist okay eigentlich und mach doch mit.
Wenn man über anderen reden.
Erst einmal den letzten Punkt mal kurz hier versuchen zu greifen und ranzuschreiben. Kommt das vor oder ist das ein rein theoretischer Gedanke?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier bei der Steuererklärung, weil ich jetzt 1000 Euro gespart, weil ich das gemacht habe, ein bisschen geschummelt, ist nicht ganz legal, aber mach doch auch, dann kannst du auch Geld sparen. Zum Beispiel.
Wer hat das gemacht?
Wir hatten das gehabt beim Steuerberater, der wollte dann unbedingt, dass wir Bahnfahrten abrechnen, die wir nie gemacht haben. Und der hat uns dreimal gesagt, komm, mach das doch. Nee. Aber es könnte einer gewesen sein. Also ich weiß es nicht. Wir haben mit ihm nicht drüber gesprochen.
Ich sag euch, mir fällt hier immer ein Punkt noch ein. Und jetzt, keine Ahnung, ob das im steuerlichen Kontext ein wichtiger Punkt ist oder nicht. Bei mir in der Gemeinde habe ich irgendwann mal bei 1. Korinther 8 bis 10 gearbeitet mit den Leuten in der Bibelstunde. Und dann kam eine Schwester und haute einfach so auf ihre Art, wie sie so ist, raus. Und was ist mit Sauna? Sie stellt immer nicht die notwendigen Fragen, sondern sie stellt so Teilfragen. Und ich darf mir dann denken, was sie eigentlich sagen will. Und je nachdem, ob ich in die richtige Richtung gehe, kriege ich von ihr nochmal einen Kontra. Oder auch nicht. Geht man im Gemischte, sagen wir mal, ja oder nein. Das ist in unserer deutschen Kultur mittlerweile üblich. Und jetzt fängt man an zu diskutieren, ist das erlaubt oder nicht. Es gibt die direkte Sauna-Bibelstelle, meines Wissens nicht. Ich habe sie zumindest bisher noch nicht gesehen. Man kann andere Bibelstellen heranziehen, um die Frage zu beleuchten. Das will ich jetzt nicht machen, das ist wirklich nicht unser Thema. Aber es gibt Christen, die sind Leute, die ihr Glauben nicht ernst nehmen, die gehen in die gemischte Sauna. Und andere kriegen allein schon mal den Gedanken. Ein großes Schleim. Und ja, du wirst dann erstmal drum. Und wie ich dann da mit meinem Kopf, mit diesen Bildern umgehe. Und wenn eine solche Frau werbt, also tut das nicht, sie macht da keine Werbung, das ist auch wirklich eine ernsthafte Frage. Aber für sie war es eine Freiheit, in die Sauna zu gehen, weil sie in ihrem Kopf kein Problem damit hat. Aber Werbung machen und sagen, wollen wir die nächste Gemeindefreizeit alle in die Sauna? Wir reden von unbekleidet. Ja, ich weiß, das auch mit Fahrern, so von hin und her. Da würde ich sagen, nee, das ist ein Problem. Das würde ich voll mit in diese Kategorie reinpacken. Mag sein, dass du die Freiheit hast, das diskutiere ich jetzt nicht. Aber andere, die vielleicht auf visuelle Eindrücke anders reagieren als du, die kannst du bei der Geschichte locker mitverführen. Oder wenn ich habe von einer Gemeinde gehört, wo alle Ältesten mit ihren Frauen gemeinsam, also alle, es waren drei Älteste, drei Ehefrauen, die sind zu sechs in die Sauna gegangen. Und das war in der Gemeinde bekannt. Da überlege ich mal, was macht so ein Junggläubiger? Bekehrt sich, hört unsere Leitung da, die sehen sich da alle nackig. Naja, das ist für mich zumindest die Gefahr zur Verführung zur Sünde. Ich würde denen nicht momentan verbieten, macht das nicht mehr, das könnte man vielleicht auch diskutieren, aber ich würde sagen, hey, trag das nicht mit der Trompete raus. Genauso wie Paulus gestern auf der Fleisch kiloweise verspeisen würde, einer Mahlzeit kiloweise, sondern im Laufe der Jahre kiloweise. Aber er würde darauf verzichten, sobald er merkt, da ist jemand, der damit Probleme hat. Deswegen würde ich einfach mal als Schlagwort ranschreiben.
Können Sie auch Prozente schreiben?
Prozente?
Prozente? Computer.
Ich sitze am Computer, wie verführe ich dich damit zur Sünde?
Durch E-Mail.
Durch was?
Durch E-Mail.
E-Mail. Ich schicke dir eine E-Mail und da steht drin.
Weiß
ich. Okay, ist mir ein bisschen zu astronomisch. Dann könnte man sagen, dieser Stift ist Sünde. Weil damit könnte ich ja etwas an die Tafel malen, was dich zum Sündigen verführt. Also ein bisschen konkreter, ein bisschen was schon rein. Es geht nicht, was ist Sünde? Wir sammeln hier nicht Sünde auf dem Plakat, sondern ob Jesus recht hat, wenn er sagt, in der Gemeinde kann es passieren, dass jemand einen anderen Gläubigen verführt. Jesus redet hier nicht in diesen Versen, die wir behandeln, über welche Sünde ich tun kann, sondern inwiefern ich im Verhältnis zu einem anderen Gläubigen ihm eine Versuchung bin. Und das wollte ich hier sammeln.
Hat noch jemand einen Punkt, der hier noch eine Lücke, da könnte ich noch was hinschreiben?
Sonst lassen wir den Flipchart, wie er ist.
Gemeinschaft vernachlässigen.
Gemeinschaft?
Vernachlässigen.
Wir treffen uns nicht mehr?
Nein, wir wissen, dass jetzt zum Beispiel Gebetszeit ist. Genau. Und für uns, dass ich dann den anderen ständig ablege. Obwohl ich weiß, in der Gemeinde, das ist ein Gebetsamt.
Okay. Wer von uns beiden sündig? Also ich bin in einem Gebetsamt, du nicht. Wie verführst du mich? Zu welcher Sünde verführst du mich, indem du nicht kommst?
Zum Beispiel ist ein Neubekehrter. Ja. Wenn er in die Gemeinde kommt und er möchte mehr wissen, versucht sein Leben dann zu kämpfen, sucht in jedem Bereich Gemeinschaft. Mhm. Ja, geht 2, 3, 4 Wochen, vielleicht ein paar Monate und dann nimmt das Ganze ab und reduziert sich das Ganze und dann wird das einmal nicht mehr wichtig. Wertschätzung der Gemeinschaft.
Okay.
In der Gemeinde. Und so kann ich dann auch diesen kleinen verführen, wo ich diese Wertschätzung einfach tiefer setze und sage, ja, einmal kannst du dann auslassen und kann auch dazu kommen, dass er dann Gebetsabend dann überhaupt nicht gewichtet ist. Es geht nur auf Sonntag reduziert.
Okay, das ist eine Verführung, die ich unterlassen. Das geht in deine Richtung. Jetzt geht das jetzt nochmal. Diese Frage, ich glaube, du hast was gedacht und wie du das gesagt hast, diese Geschichte mit, bin ich ein Vorbild für den anderen oder nicht? Bin ich ein abschreckendes Vorbild oder ein gewinnendes Vorbild? Das war ja mal kurz gefasst deine Frage oder Aussage vorhin. Und jetzt sagst du, naja, wenn ich da bin, kann ich dem anderen ein Vorbild sein. Ihm helfen, ihm Sachen erklären, ihn begleiten in seinen Sorgen und Nöten. Wenn ich fehle, tue ich das nicht. Ich finde das schlimm, wenn es jemand so macht. Ja, deswegen sollen wir, wenn wir zusammenkommen, nicht versäumen, wie es in Hebräer, wie es an einer Stelle heißt. Aber ich schreibe es hier ran, damit es dran steht. Aber das passt für mich irgendwie nicht richtig über die Überschrift, weil es so indirekt ist.
Ich glaube, Andreas meinte so, wenn ich der Neubekehrte bin und der sagt, Paul, komm, lass uns während dem Gebetsamt was außerhalb unternehmen und so, ja. Dass er mich bewusster wegführt und sagt, das ist nicht so wichtig und so.
Ja, meinst du das?
Das für den letzten Punkt.
Das würde dann genau hier.
Ja.
Das
ist keine Eigenheit.
Okay, anderen ein schlechtes Vorbild sein. Soll ich einfach den Punkt ranschreiben, weil dann haben wir es nochmal drauf? Dann ist dein Punkt vielleicht griffiger als da formuliert. Schlimmeres tut, nämlich das Gericht Gottes. Der Vater wacht eifersüchtig über die Seele seiner Kindlein. Und die meisten von euch haben Kinder, nehme ich an. Stell dir vor, einer und ein Mensch, einem eurer Kinder irgendwas an. Stellt eure Frauen vor, wenn die das mitkriegen. Da ist ein Tiger nichts. Da werden die Krallen ausgefahren, da geht die ganze Emotionalität hoch und ihr werdet euch auch nochmal erinnern, dass ihr irgendwann mal Boxen gelernt habt. Also, wenn eins eurer Kinder auch nur falsch anfasst, Ja, da seid ihr hinterher, da wacht ihr, das wollt ihr nicht. Und so ist unser Vater im Himmel, der uns so lieb hat, dass er hier seinen Sohn warnen lässt, weil die Heiligen sind heilig. Die fasst man nicht einfach an. Mit denen geht man nicht einfach um, wie man gerade lustig ist. Und der unterste Punkt ist ja nun wirklich die Krönung von dem ganzen Leben, das ist sogar noch ein Blitz hier. Ja. Wenn ich vielleicht durch meine Dialektik, durch meine Art des Redens, durch die Art, argumentieren zu können, durch eine gewisse Überzeugungsfähigkeit, andere mit reinnehme, die gleiche Sünde zu tun, wie ich sie tue, und da gibt es in der Bibel gerade bei Besserung ja einige Vorbilder, schlechte Vorbilder, dass der Mann das so was im Schritt tut. Also nicht nur wütend über deine Sünde, die du tust, sondern dass du andere auch mit reinnimmst. Aber auch wenn es nicht Sünde ist, sondern auch Freiheiten sind. Hey, jedes einzelne Kindlein ist dem Vater wichtig. Werden wir nachher nochmal lesen, wenn wir bei den 99 und den 100 Schafen sind. Und da wacht der Vater eifersüchtig darüber, dass niemand ein Kind zur Sünde verführt. Und dann kommt so ein interessanter Einschub, Vers 7, wehe der Welt der Verführer entgegen. Oder der Anlässe, der zur Sünde oder Ärgernisse kommentiert hier die Elberfelder Bibel. Da steht das gleiche Wort. Wehe der Welt der Verführung wegen. Welt, damit ist nicht das Universum gemeint, mit Planeten und Sternen und all diesem Kram, sondern damit ist ein Denksystem oder ein ethisches System gemeint. Alle, die nicht zu Gott gehören, und das ist die Welt hier. So sehr Gott die Welt geliebt. Gott liebt nicht den Jupiter oder den Mars oder den Saturn, sondern Gott liebt die Menschen, die verloren sind. So sehr Gott die Welt liebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und das ist hiermit gemeint, wehe der Welt wegen, nach dem Motto, draußen in der Welt, nicht gemeint, eben auch in der Gemeinde, draußen in der Welt, da gibt es Verführungen. Ja, in Berlin findet einmal im Jahr eine große Messe statt, Venusmesse oder so, ich habe nicht kapiert, worum es geht, also vom Text her nicht kapiert, worum es geht, aber es sind diese riesen Plakate, ich meine, das ist 3 Meter mal 2 Meter, wo sich dann eine nackte Frau langkräkelt. Und dieses riesen Plakat war genau gegenüber von unserer Gemeinde aus. Wenn die Messe ist, wurde da plakatiert, Werbung für diese Porno-Erotik-Messe, keine Ahnung, was das ist. Aber dann regelt sich diese Frau. Und das ist die Welt. In der Welt gibt es Verführung. H&M hat lange Zeit Werbung gemacht, wo du vorne und Unterwäsche auf dem Bahnhof immer angucken musstest. Und ich stehe auf dem S-Bahnhof, war auf meine Bahn und gegenüber ist eine fast nackte Frau. Oder, die ganzen Geldfragen, das, was du angesprochen hattest, dass der Steuerberater sagt, okay, gib das und das an, das ist schon okay, das könnt ihr nicht überprüfen. Das ist eine Verführung der Welt. Was Jesus hier sagt ist, die Welt wird dafür bestraft werden. Wehe. Achtung, da kommt ein Fluch. Aber das ist eigentlich normal. Da draußen rechnen wir irgendwie damit. Jetzt geht aber weiter. Doch wehe den Menschen, durch den die Verführung kommt. Für mich meint ihr hier mit den Menschen nicht den Menschen in der Welt, sondern den Menschen in der Gemeinde, weil das eigentlich sein Thema ist. Draußen in der Welt, da rechnen die Leute damit, auch die Jungläufigen damit, dass das Verführung ist. Aber es ist sowas von fies, wenn das auch innerhalb der Gemeinde passiert. Die Gemeinde sollte sowas wie ein Zuflucht sein, ein Schutzraum. Ein Ort, wo Leute hingehen können und nicht Angst haben müssen, dass an jeder Ecke gleich eine Verführung lauert. Und man sich so ein bisschen fallen lassen kann. Und deswegen hier Welt, klar, da gibt es die Verführung, aber wehe den Menschen, ich meine, das ist ein gläubiger Mensch, der hier gemeint ist, wehe den Menschen, durch den diese Verführung kommt. Wenn ich Hausaufgaben vergeben dürfte, ich kann es sagen, aber erfüllt es ja oder erfüllt es nicht, wäre mir lieb, dass man da nochmal drüber nachdenkt, ob diese Liste wirklich vollständig ist. Vielleicht verbergen sich konkretere Punkte unter etwas allgemeinen Überschriften. Vielleicht gibt es noch mehr. Ihr könnt ja mal selbst überlegen, hat euch irgendwas in der Gemeinde, also nicht jetzt, die Liste ist abgeschlossen, wir sammeln jetzt nicht weiter, aber wenn ihr möchtet, denkt ihr noch weiter drüber nach, wo hat mich in den letzten 2, 3 Jahren irgendjemand zur Sünde verführt in der Gemeinde. Und das ist eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist, weil nicht immer klar ist, ist der Verführer der Böse oder bin ich der Böse? Wenn vorne ein Prediger ganz sauber Gottes Wort predigt und ich mich innerlich total aufrege, ja, wie kann er das so sagen und das geht doch nicht und man muss doch ein bisschen barmherziger sein mit den Menschen, ich mich also aufspule und vielleicht sogar ihm einen bösen Brief schreibe oder eine böse E-Mail, ich mit drei Leuten drüber spreche, was für einen unbarmherzigen Prediger wir doch haben und der sollte doch erschossen werden, dann sündige ich ja in dem, was ich tue. Ist dadurch der Prediger ein schlechter Mensch, auf den diese Liste hier irgendwie wirkt, auf den dieses Bibelwort wirkt? Ihr Prediger predigt bitte immer so, dass sich niemand in der Gemeinde aufregt über das, was er sagt. Bemerkt, das ist auch Quatsch. Also nicht immer gibt es diese Kausalität. Jemand tut etwas und der andere sündigt, also muss dieser hier schuld sein. Der Sünder ist immer schuld. Der, der die Sünde tut, ist auf jeden Fall schuldig. Und zwar unabhängig davon, ob er verführt wurde oder auch nicht. Jeder, der sündigt, ist für seine Sünde verantwortlich. Selbst wenn von außen herum irgendein Sünder an Bord gekommen ist. Wir haben uns jetzt gerade in Bibelkunde über Mose unterhalten, diesen großen Propheten, ist kein größerer Prophet nach ihm auferstanden auf der Welt, und dieser Mann hat gesündigt. Bei Meriba, wo er mit dem Stock geschlagen hat auf den Felsen, anstatt zu dem Felsen zu sprechen. Und dann lesen wir im Psalm, ich glaube 78 ist das, lesen wir eine genaue Beschreibung, was passiert ist. Nämlich, dass die Leute immer gegen ihn gemurrt haben und er dann unbedacht geredet hat mit seiner Zunge. Sprich, Mose war einfach verärgert. Das ist eine Sünde in Mose, die Mose getan hat, und deswegen durfte Mose nicht ins Weiße Land einziehen, sondern musste auf der Ostseite vom Jordan sterben. Wer ist schuld? Das Volk, weil es gemurrt hat? Oder Mose, der sich irgendwie erregt hat? Schuld ist auf jeden Fall Mose. Schuld ist auch das Volk. Wo wir aber gut Kritik wählen. Wenn wir Mose uns angucken in der Bibel, wie oft er kritisiert wurde von dem Volk, obwohl die Punkte, die sie bei ihm kritisiert haben, meinen, dass es alle nicht so getroffen haben, oder zumindest die meisten, indem sie es nicht so weit aus dem Fenster legen, wir können sehr schnell mit Kritik sein. Da sind wir irgendwie drauf gedrillt. Wir können das. Wir können kritisieren. Uns passt was nicht. Wir fühlen uns unserem Ego nicht entsprechend gewertschätzt oder. Und wir hauen das dem gegenüber ins Gesicht. Wir können mit Kritik. Ja, wir kritisieren die Art des Predigens, wir kritisieren die Art des Leitens, wir kritisieren die Art, wie gesungen wird, wir kritisieren die Liedauswahl, wir kritisieren, dass die PowerPoint-Folie 3 Sekunden zu spät kam in der Predigt, wir kritisieren das und das und das. Und in meinen Augen, der Sachebene immer recht zu haben. Bei Mose hat dieses Kritisieren, das sündhaft war, weil die Leute einfach ungläubig waren. Das Volk Israel war ungläubig, die hatten immer Angst, haben hier auf den Herrn vertraut. Und deswegen haben sie immer, wenn Mose oder wenn Gott was durch Mose wollte von ihm, haben sie immer Angst gekriegt und haben gemurrt und lass uns nach Ägypten zurückkehren, es wäre besser dort bei den Fleischtröpfen in Ägypten zu sein, anstatt hier durch die Wüste zu laufen. Sie haben kritisiert und irgendwann ist Mose die Hutschnur geplatzt, wie wir sagen. Also dass er einfach ist aufgegangen, hat geschimpft oder unbedacht mit seiner Zunge geredet, wie der Psalmist sehr höflich formuliert. Wer ist schuld? Mose ist schuld, wenn er aus der Haut geht. Das Volk ist aber auch schuld, wenn es durch sein Handeln dazu beiträgt, dass der andere aus der Haut geht. Von daher meine bitte, herzliche Bitte, denkt einfach mal die letzten 2, 3 Jahre durch. Ihr seid in einer spezifischen Situation. Es gibt Hoffnungslosigkeit, es gibt Unzufriedenheit, es gibt auch Frust bei einigen. Überlegt, inwiefern euer persönliches Verhalten vielleicht auch dazu geführt hat, dass andere etwas getan habt, was ihr in eurer, und jetzt zeigt, dass ich mal sehr arrogant bin, dass ihr in eurer Rechtschaffenheit natürlich ganz zu Recht auch anprangern dürft. Nochmal der Satz, der war sehr lang. Überlege du, ob du etwas getan hast, was einen anderen zu einer Handlung, zu einer Reaktion geführt hat, die sündhaft ist, und ihr dann das Recht habt, zu sagen, das ist aber Sünde, was du tust. Und dann kommt ein Apostel und holt seinen Spiegel raus und sagt, Kleiner Moment. Ganz kleiner Moment. Ich halte mal kurz den Spiegel vor. Das ist ein Balken in meinem Auge. Hm? Ihr kennt dieses Gleichnis, dass wir versuchen, den Splitter aus dem Auge eines anderen zu ziehen und selbst einen Balken im Auge haben. So kann keine chirurgische Operation gelingen. Ja, wenn ich einen Balken im Auge habe, habe ich ein viel größeres Problem. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist in der Gemeinde, dass Sachen eskalieren. Der eine macht was, der andere macht was, der nächste macht wieder was, der nächste macht wieder was. Und jetzt kann man sich nur noch hinstellen und überlegen, welche der vielen Sünden greife ich raus? Ich nehme mal die hier raus. Und natürlich ist derjenige schuld für das, was er falsch tut. Ich will nicht sagen, weil der andere zuerst mich gehauen hat, darf ich zurückhauen. Das ist nicht meine Rede. Natürlich ist das Sünde. Aber es wäre gut, vielleicht auch mal hinter die Bühne zu gucken, ob es Auslöser gab, ob es Wege gab, die auch vorhin geführt haben. Ende der langen Rede, bringe noch ein persönliches Beispiel von mir. Ich habe eine liebe Schwester in der Gemeinde bei uns, ältere Schwester, die hat mich und meine Familie jahrelang finanziell immer wieder unterstützt, meine Jacke gekauft und andere Dinge uns gegeben. Die ist pro Ansgar gewesen. Sie hat gesagt, man dient in der Gemeinde und das möchte ich wertschätzen, das möchte ich würdigen. Ich habe Geld, ich gebe ihnen Geld, wo ich sehe, dass sie eine Not haben. Kam einmal die Woche zu uns, hat ein bisschen gebügelt, ein bisschen so Sachen am Hausbett gemacht. Das ist eine wirklich tolle Schwester. Dann ging die Situation in der Gemeinde, wurde immer schwieriger. Nach und nach sind die Ältesten zurückgetreten. Irgendwann waren nur noch zwei Älteste da. Ich und ein anderer Bruder. Und die Fetzen flogen in den Gemeindestunden. Also, so wie diese Indianerfälle, wo die Pfeile durch die Leben fliegen. Ja, das so sah Gemeindestunde aus. Mit einer gewissen Höflichkeitsform manchmal noch, aber zwischen den Zeilen steckten die Giftpillen, die verteilt wurden. Und dann sagte diese Schwester in einer der Gemeindestunden einen Satz, der jetzt völlig unwichtig ist, weil wir ihn im Kontext sowieso nicht packen können. Die sagte einen Satz, der mich tierisch geärgert hat. 4 Wochen später sprach ich mit der Frau und sie nahm nochmal auf diesen Satz Bezug. Und aus mir blubberte es so raus. Das fand ich schon völlig unmöglich. Sag mal, hast du keine Bibel, wo du mal nachschlagen kannst, ob das biblisch ist, was du da gesagt hast? Diese Art der Reaktion ist für mich persönlich Sünde. Wenn ihr es anders seht, geschenkt. Aber da habe ich unbedacht geredet mit dieser Frau, von der ich, wenn ich mich mal 10 Sekunden zurückgezogen hätte, von der ich doch weiß, dass sie eigentlich positiv auf mich geimpft ist. Aber, worauf ich hinaus will, ist, wenn das jemand mitbekommen hätte, wie ich mit dieser Schwester umgehe, hätte er zu Recht sagen können, Ansgar, so geht man nicht um. Als Leiter mit einem Menschen, so gehen wir auch als Geschwister untereinander nicht um. Und derjenige hätte Recht mit seiner Kritik. Ich ahne aber, wenn bestimmte Leute in der Gemeinde diese Situation mitbekommen hätten und mit dieser Kritik gekommen wären, dass wir dieses Balken- und Splitterproblem gehabt hätten. Weil ich sage, warum war ich denn so auf 180? Was hat denn dazu geführt, dass diese Gemeindestunde und diese Aussage mich so aufgeregt hat? War es nicht dein Verhalten, lieber Bruder, dass du mich vorher mit dem nordkoreanischen Diktator verglichen hast? Original, ja. Also meine Familie Prätern ist wie die koreanischen Diktatoren, wo die Macht vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Mein Sohn ist 15, hat gar keine Macht. Solche Szenen führen zu einer gewissen Bedrängnis in mir und in irgendeiner anderen Situation blubbert was raus und das ist Sünde. Darum muss ich Buße tun. Aber die Frage ist, ob nicht hier auch nochmal jemand Buße tun muss. Und vielleicht hier auch nochmal jemand Buße, also in der Vorgeschichte, zur Vorgeschichte, ob da nicht etwas ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht bei euch noch ein paar Leichen im Teller ist. Ohne was zu wissen. Ich vermute einfach. Viertel vor. Ich würde jetzt gerne mich langsam auf den Kaffee freuen. Ich möchte mit euch noch beten. Vielleicht machen wir wieder so die erste Minute Schweigeminute. Und dann fängt einfach irgendjemand an, wenn er möchte und wenn er meine Minute ist vorbei.